Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Normalerweise würde ich heute Hallo Philipp sagen, wie jedes andere Mal auch. Diesmal sage ich aber Hallo Lukas, denn Philipp ist nicht da, Philipp ist krank, Philipp schreit vor Schmerzen gerade wahrscheinlich und schreit wahrscheinlich auch, weil ich dieses Intro hier mache, weil es so schlimm ist. Aber dafür habe ich einen tollen Ersatz mitgebracht. Lukas, stell dich doch mal vor und erzähl mal, wer du bist, wo du herkommst und warum du hier bist.
Ja, hallo Daniel. Ich habe mich natürlich voller Schadenfreude auf die Gelegenheit gestürzt, dass Philipp jetzt erkrankt ist und gedacht, yes, das ist meine Möglichkeit,
endlich
euch zu euren Podcast zu infiltrieren. Und am Anfang als so ein bisschen, so auf nett und kooperativ zu tun und dann am Ende so, weißt du, so rein zu creepen die ganze Zeit. Nee, Spaß beiseite. Ich bin Lukas, ich bin einer der Hosts von Bitte nicht anfassen, Museum mal anders. Und das ist ein Podcast, in dem wir einmal im Monat oder manchmal sogar öfter skurrile Museen vorstellen und jeweils noch skurrilere Geschichten oder auch schöne Geschichten, wilde Geschichten im Zusammenhang mit diesen Museen. Und wir haben für eine Folge ein Museum besucht, wo wir uns gedacht haben, das würde perfekt zu eurem Podcast passen, denn aus dieser Geschichte können wir nämlich nicht nur eine Geschichte für uns machen, sondern auch noch eine Heldendumgeschichte. Genau, und deswegen habe ich mich hier in euren Podcast reingesneakt.
Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil eure Museen, die ihr da abklappert, normalerweise immer sehr spannende Geschichten und sehr, sagen wir mal, interessante Orte mit sich bringen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was du heute mitgebracht hast, denn wir bei Heldendumm hier sind für Bizarres und Skurriles offen. Und ja, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du was Cooles mitgebracht hast.
Ja, also bizarr ist ein verdammt gutes Stichwort, denn es wird einiges in dieser Folge geben, was wahrscheinlich wirklich nur durch das Wort bizarr zu beschreiben ist. Aber lehn dich zurück. Denn jetzt geht's los. Lieber Daniel, du wirst im Jahr 1907 als François Duvalier geboren in Port-au-Prince auf Haiti. Wer deine Mutter ist, das weiß man nicht. Dein Vater ist Duval Duvalier und der hat die eigensinnige Berufsbezeichnung. Der ist nämlich Professor, Friedensrichter und Journalist. Aber so wirklich gibt's, also so gesicherte Informationen über ihn gibt's eigentlich auch nicht. Ich fand nur die Berufsbezeichnung Professor und Friedensrichter, fand ich schon mal ziemlich witzig.
Das ist schon wieder sehr hoch gestapelt hier.
Was hältst du von dieser Berufskombination? Professor, Friedensrichter und Journalist. Ich dachte, das klingt doch auf jeden Fall nach einer Heldendumm-Melange.
Ich finde, es passt schon so ein bisschen zusammen, so ein bisschen, alles irgendwie aus einer Bubble heraus, aber genau. Da muss man erstmal hinkommen und ich finde, da gehört schon ein bisschen was dazu.
Und bevor wir jetzt über deine weitere Geschichte sprechen, denn es geht ja nicht um Duval Duvalier, sondern du bist ja der Sohn von Duval Duvalier, müssen wir ganz kurz mal über das Land sprechen, in dem du geboren wirst. Und zwar ist es Haiti. Weißt du, wo das liegt, Haiti?
Boah, da erwischst du mich wieder auf den kalten Fuß, wollte ich gerade sagen. Ist das richtig? Erwischst du mich auf den falschen Fuß wahrscheinlich?
Falschen Fuß, genau.
Ich weiß gar nicht, wo Haiti. Irgendwo im Wasser, würde ich behaupten.
Das ist so genau,
der beste Guess, den ich dir gerade bringen kann.
Genau, Haiti liegt zwischen Kuba und der Dominikanischen Republik. Mit der Dominikanischen Republik teilst du dir die Insel Hispaniola. Also das heißt, Kuba, Jamaika, Dominikanische Republik, alles da. Gutes tropisches Wetter. Und Haiti ist deswegen auch weltgeschichtlich bedeutsam, weil hier die einzige erfolgreiche Sklavenrevolution der Weltgeschichte stattgefunden hat. Und dazu, und es ist nämlich wichtig, damit ich dir von deinem Leben und von deiner Geschichte erzählen kann, muss ich dir erstmal so ein bisschen erklären, was so die Umstände sind, die deine Geschichte und deine Biografie überhaupt erst möglich machen.
Wenn du sagst, erfolgreiche Sklavenrevolution, bei uns sind die Charaktere ja meistens eher so, Vater ist weggelaufen. Das ist ja jetzt in dem Fall nicht der Fall, ne? Aber, oder hoffe ich. Mal gucken.
Also es wird auf jeden Fall, es wird einige Wendungen und einige Charakteränderungen geben und so weiter und so fort. Also du kannst auf jeden Fall gespannt bleiben, genau. Also, wie gesagt, Haiti, die ist die Insel, die als einzige Insel in der Weltgeschichte, als einziges Land in der Weltgeschichte eine erfolgreiche Sklavenrevolution überstanden hat. Und zwar im Laufe der Französischen Revolution, also wir sind so 1791, da heben sich die Sklaven gegen die französische Kolonialherrschaft. Frankreich war Kolonialmacht in Haiti. Und 1804 erklären dann deine Vorfahren die Unabhängigkeit und die Gründung der Nation Haiti. Und jetzt gibt es eine Sage, die auch, wenn man sich die Geschichte Haitis bis heute anguckt, eigentlich ziemlich, da ist ein Fünkchen Wahrheit dran, denn angeblich war dieser Sklavenaufstand nur deswegen möglich, weil dein Volk seine Seele an den Teufel verkauft hat und im Preis für Freiheit und Unabhängigkeit der Teufel gesagt hat, auf dieser Insel wird für immer und ewig Chaos und Anarchie herrschen. Sagt man sich so.
Chaos und Anarchie, okay. Haiti verbindet man tatsächlich mal mit der einen oder anderen Naturkatastrophe vielleicht heutzutage. Deswegen, ja, Chaos, ja, Anarchie glaube ich nicht so, oder?
Doch, Bandenkriminalität ist immer noch an der Tagesordnung.
Doch, tatsächlich. Also, jetzt, wo du sagst, klar, da gab es ja vor nicht langer Zeit sehr skurrile Nachrichten von Haiti. Ja, du
genau, hast vollkommen recht. Ja, genau. Jetzt gerade, also gerade eben, es sind zum Beispiel 3/4 der Hauptstadt sind von Banden kontrolliert. Also ich glaube, das muss da schon ziemlich abgehen. Das heißt, diese Revolution, diese erfolgreiche Revolution, ist deswegen so wichtig, weil Haiti der größte Sklavenmarkt in ganz Amerika war. Und man hat damals total Angst gehabt, dass, wenn diese Revolution in Haiti funktioniert, dass das jetzt auf alle anderen angrenzenden Länder inklusive USA sich ausbreiten wird und es dann überall Sklavenrevolutionen geben wird.
Ja klar, und davor hatten sie natürlich Schiss, ne? Weil wenn man bedenkt, wie viele Sklaven gehandelt oder gehalten wurden in ganz Amerika und Europa auch, also es ist, ja, es ist nachvollziehbar irgendwo bei den ganzen Kolonialmächten, ja.
Aber wie das so ist, Haiti wird unabhängig, die Kolonialmächte ziehen sich zurück, also Frankreich in dem Fall. Aber Kolonialmächte ziehen sich natürlich nie wirklich zurück, sondern die bleiben natürlich da, indem die noch wichtige Firmen übernehmen, Rohstoffe, sich da Monopole einheimsen und so weiter und so fort. Das heißt, die Franzosen, die bleiben schön da und lassen dein Land trotz der Unabhängigkeit vollkommen ausbluten. Irgendwann sind die Franzosen dann komplett weg, wahrscheinlich weil das ganze Land womöglich nicht mehr genügt, also nicht mehr einträglich genug ist. Und dann kommen die Amerikaner und die machen genau da weiter, wo die Franzosen aufgehört haben. Die besetzen nämlich das Land und beuten das feuchtfröhlich aus. So, 1915 ist das, dass die USA dein Land besetzen und zu diesem Zeitpunkt bist du 8 Jahre alt. Da bist du ein kleiner Junge und du kriegst eine Besetzung mit, die rassistisch ist, die ungleich ist und das sorgt bei dir für richtig viel Wut und für richtig viel Ablehnung.
Perfekte Voraussetzung für eine Person, die schön gesetzestreu und schön auf einer Linie mit der Regierung oder was auch immer, wie auch immer man die bezeichnen könnte in dem Moment, genau. Ist, die werden auf jeden Fall nie wieder was von ihm hören, ne?
Genau. Ja, 1934 ziehen sich die Amerikaner zurück und du hast währenddessen, du kommst ja aus wohlhabenderen Verhältnissen. Wir erinnern uns, sein Vater ist Friedensrichter, Journalist und Professor.
Das heißt, du sagst also Verhältnisse, wo es ein bisschen mehr Geld gibt oder gegeben hat dann in dem Moment, weil wenn man ausbeutet das Land, dann werden wahrscheinlich auch genau solche Leute mit ausgebeutet und mit am meisten, oder nicht, die was haben.
Ich glaube eher, dass es wahrscheinlich wie in jedem Land eine Elite gibt, die sich halt wahrscheinlich trotzdem gut über Wasser halten kann, vielleicht auch Kollaborateure. Keine Ahnung. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber jedenfalls ist es so, dass dir deine Herkunft und das alles erlaubt, dass du Medizin studierst. Du machst auch einen Abschluss in Medizin und für ein Jahr studierst du sogar in den USA. Das heißt, du gehst sogar zum Oppressor rüber und studierst da.
Der klingt so ein bisschen wie Kim Jong-un, der sich auch woanders versteckt hat zum Studieren.
Genau, ich glaube in der Schweiz, oder?
Ja, ich glaube in der Schweiz. Gab es da nicht auch mal so, ich weiß nicht, ob das ein Meme ist oder ob das tatsächlich ein echtes Bild ist, wo Kim Jong-un und sein Vater irgendwie mit falschen Ausweisen nach Disneyland gereist sind?
Boah, gern noch nie gehört, keine Ahnung.
Musst du mal anschauen, da gibt es auf jeden Fall ein schönes Bild von den beiden, von deren Ausweisen, wo die mit Fake-Namen und Fake-Nationalität quasi unterwegs sind, weil sie ins Disneyland wollten. Ich prüfe das nochmal, sonst schneide ich es raus.
Es wird doch später nochmal eine weitere Nordkorea-Assoziation geben, also von daher gut, dass du es jetzt erwähnt hast. Genau. Während du in den USA bist, lernst du eine kulturelle Bewegung kennen, den sogenannten Noirismus, von Französisch noir, also schwarz. Mhm. Und das ist eine kulturelle Bewegung, die sich mit afrikanischen Wurzeln überall auf der Welt auseinandersetzt.
Soweit so ganz gut.
Dieses Auseinandersetzen mit deinen afrikanischen Wurzeln führt dazu, dass du dich mit der Religion deiner Vorfahren auseinandersetzt, die Religion, die auch jetzt in deinem Leben in Haiti eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich Voodoo. Und ich bin mir sicher, den Namen Voodoo hast du schon mal gehört.
Ja klar, Voodoo. Also Voodoo verbinde ich ja, ich glaube, das ist nicht alles, was man damit verbindet, aber so diese ganzen Flüche und den ganzen Spaß mit irgendwelchen, wie heißen diese Puppen, mit die du schön mit den Nadeln abstechen kannst.
Voodoo-Puppen.
Ja, Voodoo-Puppen. Die haben bestimmt noch einen anderen Namen. Nee, aber klar, man verbindet so, sagen wir mal, eher so diese dunklen, bösen Dinge mit Voodoo. Aber ich bin mir, wie gesagt, ganz sicher, da gibt's noch mehr.
Genau, also alles das, was du gesagt hast, ist letztlich kompletter, auf gut bayerisch gesagt, Schmarrn. Das ist das, was man irgendwie so durch Hollywood und durch Filme denkt, was die Voodoo-Religion ist. Es gibt keine Voodoo-Puppen, also das ist eine, ich weiß nicht, wer es erfunden hat, aber jedenfalls in der Voodoo-Religion tauchen diese Voodoo-Puppen, wo man diese Schadzauber hat und dann irgendwie so Nadeln reinsticht oder so, das taucht da gar nicht vor.
Die man noch bekommt von irgendeiner alten Voodoo-Priesterin, genau. Im Sumpf, in irgendeinem, keine Ahnung, Haus aus Knochen gebaut, natürlich. Ne?
Genau, richtig. Also das ist ein Mythos, das gibt's nicht. Für alle, die sich da nochmal rein vertiefen wollen, da kann ich unsere aktuelle Folge Bitte nicht anfassen empfehlen. Da waren wir nämlich im Voodoo-Museum in Straßburg und da gehen wir nochmal auf die Geschichte von Voodoo-Religion ein, was Mythos ist, was kein Mythos ist und wie viele Menschen heute noch an die Voodoo-Religion glauben. Also da wollen wir so ein bisschen Myth-Busting betreiben, genau.
Ohne in die Folge von euch reingehört zu haben, kann ich sie jetzt schon empfehlen, so wie ihr immer sich euch mit euren Themen beschäftigt und da mit den Leuten sprecht, die sich extrem gut mit den Sachen auskennen. Wie gesagt, jetzt schon einfach volle Empfehlung und wir verlinken alles darunter, damit die Leute direkt euch finden und euch euren Scheiß reinziehen.
So. Danke dir, so machen wir das, genau. Ja, aber es geht ja hier jetzt sagt man dann bei euch eigentlich dein Leben? Also,
ja, ich okay. Bin jetzt der Voodoo, der Nicht-Voodoo-Mensch, der Vielleicht-Voodoo-Mensch.
Genau, du bist der Vielleicht-Voodoo-Mensch, weil für dich ist wichtig, du kommst ja aus Haiti und deine Version von Voodoo ist eine, die sich ein bisschen abgewandelt hat von der eigentlichen Voodoo-Tradition. Die kommt nämlich aus Westafrika und ist dann über Sklaven eben nach Haiti gekommen und du wirst diese Voodoo-Religion in deinem späteren Leben brutalst für dich ausnutzen. Wie könnte man denn eine Religion brutalst ausnutzen?
Also, da wir jetzt gerade in so einer heldendummen Geschichte sind, ich würde fast schon behaupten, ich werde genau diese ganzen Dinge, die man von Voodoo denkt, also wie wir sie kennen, wie gesagt, mit Flüchen und Voodoo-Puppen und keine Ahnung was, ja, ich würde das nehmen und drauf reiten. Ich würde sagen, hier, wir werden euch alle verfluchen, wir werden euch alle, keine Ahnung, Frösche werden vom Himmel regnen und Schlangen und sonstige Tiere aus dem Wald, so nach dem Motto. Irgendwie sowas würde ich machen. Ich würde das auf jeden Fall ausnutzen, dass ich den Leuten Angst mache, dass die unbekannte, böse, dunkle Magie kommt und die alle fertig macht.
Genau, Daniel, da waren schon ganz viele Dinge dabei, die sich so dann zutragen könnten. Um das aber wirklich besser verstehen zu können, auch was quasi, wie du Voodoo für dein Leben brutal ausnutzen wirst und fürs Erlangen deiner eigenen Ziele brutal ausnutzen wirst, muss ich dir noch einen kurzen zweiten Exkurs geben. Und dann ist es aber genug mit den Exkursen. Also ich habe ja schon erwähnt, Voodoo kommt aus Westafrika und wurde mit Sklaven nach Haiti gebracht. Also deine Vorfahren haben das nach Haiti gebracht. Diejenigen, die aber als Sklaven nach Haiti verkauft worden sind, waren in der Regel nicht die Voodoo-Priester, weil die hatten halt keinen Bock, als Sklaven verkauft zu werden, weil die meistens der Elite der Gesellschaft angehört haben, sondern halt einfach arme Bauern, die haben wir halt einfach eingesackt hat und dann als Sklaven verkauft hat. Ergo gibt es keine schriftliche Überlieferung oder gab es keine schriftliche Überlieferung von deinem Voodoo-Kult in Haiti, weil es keine Gebildeten, keine Menschen waren, die lesen und schreiben konnten. Zusätzlich mussten deine Vorfahren dann auf Sklavenplantagen natürlich malochen und ihre Religion war untersagt, denn man wollte die Sklaven damals ja auch noch zu guten Christen erziehen.
Natürlich.
Und deswegen war es natürlich ganz wichtig, dass die Voodoo-Einflüsse unterdrückt worden sind. Das hat dazu geführt, dass ein sogenannter, und jetzt weiß ich nicht, ob du diesen Begriff schon mal gehört hast, ein sogenannter Synkretismus entstanden ist.
Noch nie gehört.
Synkretismus heißt, es gibt Einflüsse von mehreren Religionen und die vermischen sich zu einer Religion. Also in dem Fall ist es so, deine Vorfahren und auch du, ihr seid super katholisch, aber auch super Voodoo, wie 90% der Haitianer bis heute. Das ist dieser Synkretismus. Und jetzt bist du natürlich aufgrund deiner Studien voll in diesem Noirismus drin, also du setzt dich mit deinen afrikanischen Wurzeln auseinander und bist gleichzeitig Doktor, denn du hast ja Medizin abgeschlossen. Beides hilft dir jetzt für deine Beliebtheit und für dein Renommee enorm, denn ab dem Jahr 1946 behandelst du eine Krankheit auf deiner Insel, die sich Frambösie nennt. Habt ihr das noch nie gehört? Das ist eine Tropenkrankheit, die Bakterien, die von Bakterien ausgelöst wird und die Gelenke und Knochen befällt. Das sieht ziemlich, ziemlich schlimm aus.
Ja, wenn du schon sagst, Bakterien, die irgendwas machen, das ist ja meistens sehr unschön.
Ja. Also würde man sagen, so ja, also Lepra, aber irgendwie nochmal ein bisschen greislicher. Jedenfalls, du bist jetzt auf jeden Fall, also du machst dich jetzt ab 1946 auf, gehst in jedes entlegene Bergdorf auf Haiti und möchtest diese Frambusie vernichten. Das geht relativ einfach, aber es hat halt bislang noch niemand gemacht. Und du machst es jetzt. So. Und dabei wirst du super beliebt und super bekannt. Und irgendwann, und das ist jetzt der Name, unter dem du ab jetzt bis zum Ende deines Lebens bekannt sein wirst, irgendwann nennt man dich deswegen Papa Doc. Also François Duvalier wird zu Papa Doc. Also wegen Papa Doktor.
Also, ja, 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 genau. Macht vollkommen Sinn. Also zusammenfassend bin ich jetzt gerade ein Experte auf mehreren Ebenen. Einmal, klar, als Arzt, der auch noch eine krasse irgendwie Krankheit da ausgenockt hat. Plus noch hier die ganzen Religionswissenschaften, nenne ich es jetzt einfach mal.
Genau.
Ja, das klingt doch schon mal eigentlich nach einem sehr schlauen und sehr zielgerichteten Charakter. Aber ich bin schon gespannt, was da gleich noch passieren wird.
Das hätte jetzt, also dein Leben hätte jetzt eigentlich eine Geschichte eines Helden werden können, aber es wird ganz anders. So, wie kommt's? Die Landbevölkerung, der du hilfst, diese Frambusie auszurotten, die ist ziemlich abergläubisch und vor allem glauben die erstmal nicht, dass es die Medizin ist, die diese Frambusie auslöscht, sondern dass durch dich ein Voodoo-Geist wirkt. Denn in der Voodoo-Religion ist es so, und es ist egal, ob das jetzt in Westafrika oder in Haiti ist, dass immer dann irgendwas Schlechtes auskuriert wird, wenn es wenn die sichtbare Welt mit der unsichtbaren Welt kommuniziert. Da gehe ich auch nochmal bitte nicht anfassen genauer drauf ein, wie das genau funktioniert, also wie da die Vorstellung ist. Aber jedenfalls ist es so, dass der Voodoo-Glaube halt für vieles Alltägliche verantwortlich gemacht wird. Das heißt, die Haitianer glauben zu diesem Zeitpunkt eher, dass durch dich ein Voodoo-Geist wirkt, als dass du halt mit Antibiotika oder was auch immer diese Frambusie vernichtest.
Okay, das heißt, ich bringe quasi die Medizin an die Leute, aber es ist gar nicht die Medizin, sondern es ist die Unterwelt, hätte ich beinahe gesagt, die andere Welt, die die Leute ausheilt, ja?
Genau, und damit beginnt dein Ruf, denn du denkst dir, ey geil, ich bin bei den Leuten also nicht nur beliebt, sondern die denken auch noch, dass durch mich Voodoo-Geister wirken, das heißt, dass ich göttliche Unterstützung habe.
Das klingt so ein bisschen wie so ein Marvel-Charakter.
Ja, das ist natürlich für jemanden, der für dein kommendes Leben, für alles, was jetzt kommt, natürlich nicht ganz unrelevant. Wir sind mittlerweile im Jahr 1956, du hast die Frambusie komplett von der Insel getilgt, aber was du nicht gemacht hast, und das kannst du zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gemacht haben, Ordnung auf diese Insel zu bringen, denn es ist halt, Haiti ist geprägt von instabilen Regierungen und in diesem Jahr 56, da wird der damalige Präsident, der hieß Colonel Magloire, der wird von der Armee gestürzt und der muss fliehen. Es folgt fast ein Bürgerkrieg, aber dann werden Präsidentschaftswahlen ausgerufen und die können deinem Land ein wenig Ruhe bringen. Jetzt überleg mal, was machst du? Du bist bekannt als Papa Doc, du hast diese Krankheit besiegt und die Leute denken, durch dich wirkt ein Voodoo-Geist und jetzt gibt es Präsidentschaftswahlen. Was würdest du tun?
Ja, gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich schließe mich irgendeinem Kandidaten an, der schon, sehr prominent und sympathisant ist. Oder ich stelle mich selber zur Wahl und sage, hallo, ich bin der Voodoo-Mann. Ich werde euch nicht nur alle heilen, sondern ich werde Glück und, und Ordnung ins Land bringen, weil Voodoo.
Genau, also zweiteres ist richtig, du erkennst deine Chance als Machtmensch, du nutzt das Machtvakuum aus und du gibst dich aber erstmal selbst nicht als der Voodoo-Mann, sondern also das ist was, mit dem du noch nicht kokettierst. Das wirst du später tun, aber noch nicht jetzt zu dem Zeitpunkt. Denn jetzt ist dein Image der freundliche Doktor, der viele Menschen geheilt hat, also Papa Doc. Und du gewinnst überragend.
Ich wollte gerade schon sagen, so als wenn du schon so einen Namen, also einen Spitznamen hast, der in der Gegend bekannt ist, der Papa Doc, das ist ja eigentlich heutzutage, wenn du jetzt, sag mal, 2024 irgendwo in die Politik rein willst und du hast einen Namen, du hast, also nicht nur wie, keine Ahnung, jetzt so ein Donald Trump als Beispiel, der, man kennt ihn, weil er so ein, nicht nur Politiker, sondern halt auch reicher Mann und keine Ahnung was ist, ne, mit seinen ganzen Shows. Aber wenn du auch noch so einen, so einen präsenten medialen Namen hast, jeder kennt dich, jeder weiß ganz genau, wer du bist und was du bisher gemacht hast und geleistet hast, das ist eigentlich
Ein Künstlername, ne?
Künstlername, genau das ist es, ja.
Ja. Du stellst dich ja auch seit langer Zeit auch nur noch mit dem Namen Papa Doc vor. Also François Duvalier, deinen eigentlichen Namen verwendest du ja kaum mehr. So, also du bist jetzt frisch gewählter Präsident Haitis. Und was macht man da so als machthungriger, frisch gewählter Präsident in einem instabilen Land?
Wahrscheinlich keine Ordnung schaffen, sondern Steuern hochziehen.
Ja, tatsächlich genau das andere. Also tatsächlich, du willst erstmal Ordnung schaffen, genau. Also was jeder gute Diktator macht, denn die Macht kommt, sind natürlich erstmal flotte Säuberungsaktionen. Und das ist natürlich ganz wichtig, du kümmerst dich erstmal gegen die Armee, denn die Armee war ja die, die ja vorher den Präsidenten weggeputscht hat.
Nur kurzer Einlass, du hattest gesagt, der davor hieß Colonel so und so. Also war der kein Armeemensch und der hieß Colonel? Oder?
Das war einfach nur der Vorname.
Ach so, okay. Ich hatte nämlich gedacht, das wäre für mich so eine Nachfolge von mehreren Militärputsches. Nee. Aber heißt auf Colonel. Okay, alles klar. Genau. Nenn mich General so und so mit Vornamen.
Aber gut, dass du mal nachgefragt hast, genau. Nee, also jedenfalls der Colonel Magloire, das ist wirklich der Name dieses Präsidenten gewesen. Also das heißt, du hast die Armee nicht auf deiner Seite. Was machst du? Du gründest deine eigene Präsidentengarde und du nennst die Tonton Macoute. Auch das ist, glaube ich, Voodoo-esque geprägt, aber ich konnte nicht rausfinden, woher das kommt. Ich fand nur den Namen witzig, weil Präsidentengarde Tonton Macoute, das klingt für mich eher wie so ein Pariser Tanzlokal, als wie deine paramilitärische Präsidentengarde. Genau.
Französisch Sprache. Kindergartengruppe so ein bisschen auch irgendwie. So,
genau. Oh, scheiße. Jedenfalls, also die Armee findest du nicht so geil, das heißt, die versuchst du zu untergraben, wo es nur geht, und dafür pumpst du alles an Geld und an Ressourcen in deine Tonton Macoute, und so ist deine Präsidialgarde irgendwann im eigentlichen Militär überlegen. Jetzt ist natürlich die Sache, sowas kostet. Wie finanziert man als frisch gebackener Diktator Säuberungsaktionen und den Aufbau einer eigenen Präsidialgarde, wenn das Land ja nicht dafür bekannt ist, besonders reich zu sein?
Wenn ich schon im Aufbau bin, entweder gucke ich nach links und rechts, was es noch für politische Gegner gibt und die aus dem letzten Loch pfeifen lassen. Oder ich glaube, ich würde tatsächlich ein bisschen weiter nach links und rechts schauen und irgendwelche Länder mal anhauen und sagen, guck mal, wir sind hier gerade im Aufbau, habt ihr Bock mal uns zu unterstützen, in Anführungsstrichen, damit ihr ein bisschen was vom Kuchen abhaben könnt. So.
Ich löse auf. Also die ganz banale Antwort, du bezahlst deine Leute erstmal gar nicht. Geld, aber du sagst denen, ihr habt dafür Narrenfreiheit, ihr dürft machen, was ihr wollt. Das heißt, was machen diese Tonton Macoute? Die wissen, sie kriegen kein Gehalt, sie kriegen keinen Sold. Sie stehen außerhalb des Gesetzes, sie haben Immunität. Das heißt, die randalieren und plündern und klauen natürlich, wo es nur geht.
Sowas hatten wir schon mal bei uns in einer Episode in der letzten Staffel tatsächlich, wo es um Russland ging. Da gab es ja auch diese russischen Leute, die unter den Zaren auch Narrenfreiheit hatten, haben dann dementsprechend auch gehandelt. Ne? Und das Volk darunter, denen es eh schon scheiße ging, ging es noch scheußlich. Und ich denke mal, das wird in dieselbe Richtung gehen hier.
Genau. Und dann kommt aber eine Wendung in der Weltgeschichte, die für dich sau praktisch ist. Denn es kommt der Kommunismus und Kuba.
Ah ja.
So. Genau, weil Kuba ist ja, wir erinnern uns, ist ja nicht weit weg von dir. Das ist ja eine Nachbarinsel. Und du schlägst jetzt den USA vor, weil die haben ja Geld. Ja, du könntest da eigentlich auch kommunistisch werden und kommunistische Regime unterstützen oder sogar der Sowjetunion Möglichkeiten geben, weitere Langstreckenraketen auf deinem Territorium zu positionieren. Oder aber die USA zahlt hier 50 Millionen Dollar pro Jahr.
Da freut sich die USA bestimmt, ne?
Was macht die USA?
Ich würde sagen, die USA schickt da Leute hin, um da ein bisschen Klarschiff zu machen. So wie ich die USA kenne.
Die USA zahlt 50 Millionen Dollar Peanuts. Die
zahlen. Welcher Präsident hat das zugelassen?
Nee, also die USA zahlen 50 Millionen Dollar pro Jahr, was natürlich zu großen Teilen in deine private Kasse einfließt. Also spätestens jetzt ist deine Macht halt brutal gesichert. Denn du hast die USA auf deiner Seite, die bezahlen nicht, das heißt, die halten ein Regime am Laufen, du hast eine Präsidialgarde, du hast politische Gegner fast komplett aus dem Verkehr gezogen. Eigentlich könntest du ab jetzt so einen Gang zurückschalten und einfach so ein bisschen so ein alternder Diktator werden. Aber dann passiert was sehr Unvorhergesehenes. Und zwar, du bist dein ganzes Leben lang schon Diabetiker und du hast 1959 einen diabetischen Anfall und wirst erst 9 Stunden später gefunden.
Das ist schlecht.
Deine rechte Hand rettet dich, aber es gibt Hinweise, dass dein Gehirn ganz schön in Mitleidenschaft gezogen wurde. Was heißt in Mitleidenschaft gezogen? Sagen wir es mal so, dein Charakter, der verändert sich nochmal, was könnten da die Folgen sein?
Also es klingt so ein bisschen nach Geister, die ich rief, und wenn ich schon so ein bisschen hier Voodoo veranlagt bin und religiös veranlagt bin, dass das ein bisschen überkickt.
Genau. Es ist exakt so. Es ist exakt so. Denn ab jetzt beginnst du dich mit dem Voodoo-Halbgott Baron Samdi zu identifizieren. Das ist der haitianische Sensenmann.
Sehr schön. Also jetzt kommen wir ins heldendumme Geschehen. Das gefällt mir.
Genau. Also Baron Samdi. Samdi von französisch Samstag, weil es ist französisch beziehungsweise kreolisch. Also kreolisch ist ja so eine französische Mischsprache, die auf Haiti gesprochen wird. Das ist ein sogenannter Voodoo-Geist. Im Voodoo, und auch das erkläre ich nochmal genauer in der Folge von Bitte nicht anfassen mit dem Voodoo-Museum, da gibt es einen Götterhimmel und dann gibt es diese Loas, und das sind besessene, mächtige Geister. So, und Baron Samdi, also du denkst jetzt, dass du Baron Samdi bist und du bist der Geist des Todes und der Auferstehung. Baron Samdi könntest du vielleicht schon mal gesehen haben, lieber Daniel, oder zumindest schon mal eine Darstellung. Das ist so ein Typi, der einen Zylinder trägt, wahlweise auch nur ein Skelett mit Zylinder ist. Du bist sehr formell gekleidet, das ist ein Spazierstock und so einen langen weißen Bart.
Doch, definitiv, habe ich definitiv schon mal gesehen, ja.
Das ist, wenn man zum Beispiel irgendwelche Umzüge aus New Orleans sieht oder aus Louisiana, wo es ja auch noch Abwandlungen von der Voodoo-Religion gibt, die da praktiziert werden, da ist der Baron Samdi auch eine Figur, die sehr häufig vorkommt. Also vielleicht können wir ein Bild in die Shownotes reinpacken oder sowas, dann sehen alle Zuhörenden, wie der aussieht. Genau. Also fassen wir kurz zusammen. Du bist Diktator François Duvalier Papadoc, der ohne Skrupel alles um sich herum gesäubert hat. Und jetzt nach diesem Unfall denkst du also auch noch, dass du der besessene Loa-Geist Baron Samdi bist. So, ich würde mal sagen, das ist eine sehr explosive Mischung.
Exakt meine Gedanken, das wollte ich genauso wortwörtlich gerade sagen.
So, und du denkst, es ist schon skurril genug, aber wir legen jetzt noch ein paar Schippen drauf.
Ach, das geht noch, okay.
Also 1961, du hast den Anfall 59, zwei Jahre später lässt du neu wählen, aber du bist die einzige Person auf dem Wahlzettel. So.
Weil die anderen nicht wollten oder weil die anderen nicht durften?
Du bist die einzige Person auf dem Wahlzettel, du hinterfragst. So, zu wie viel Prozent gewinnst du diese Wahl? Also wie viel Wahlbeteiligung gibt's und mit wie viel Prozent gewinnst du diese Wahl?
Also es klingt nach 100%igen Wahlbeteiligung, und natürlich haben alle und noch viel, viel mehr mich gewählt.
Genau, du gewinnst tatsächlich zu 100% bei einer 100%igen Wahlbeteiligung. Und jetzt kommt wieder meine Nordkorea-Referenz. Du machst damit jeden nordkoreanischen Diktator neidisch. Weil selbst in Nordkorea gibt es keine 100%. Da gibt es immer nur 96, irgendwas oder 99, irgendwas, aber nie 100. Aber du denkst dir, fuck it, ich bin Papa Doc, ich bin der Baron Samdi, ich mache auf jeden Fall 100.
Die lieben mich.
Genau. Du brauchst immer mehr Geld. Das heißt, du plünderst das Land immer skrupelloser aus und du korrumpierst internationale Hilfsorganisationen. Und aber natürlich nicht jetzt, um da irgendwas zurückzugeben, sondern um dich damit selbst super krass zu bereichern. Was passiert denn mit Diktatoren wie dir, die so größenwahnsinnig sind oder werden?
Jetzt ist Zeit für die USA.
Wie meinst du?
Ja, dass die jemanden vorbeischicken und sagen so, hey, das gefällt uns hier nicht. Oder wir kennen da einen Besseren, der an deiner Stelle besser arbeiten könnte.
Ja, aber was passiert erstmal mit dir als Person? Also du bist Diktator, du wirst größenwahnsinnig, oder du bist schon längst größenwahnsinnig. Was passiert jetzt mit dir? Aber was machen Diktatoren normalerweise? So am Höhepunkt ihrer Macht.
Ich wollte gerade sagen, also am Höhepunkt ihrer Macht, entweder werden die noch größenwahnsinniger, wo die sagen, okay, jetzt meine Leute können mir schon nichts mehr geben, also gucke ich mich drumherum um. Vielleicht nur ein bisschen USA anpumpen und sagen so, hey, diese Geschichte mit den Atomraketen für die Russen wäre vielleicht eine Idee. Was hält ihr davon?
Also ja, stimmt schon alles so ein bisschen, aber jedenfalls Diktatoren werden in der Regel sehr paranoid.
Das stimmt,
und das
ja,
heißt, meidest die Öffentlichkeit, du wirst komplett paranoid, du vermutest hinter jedem Begegnung einen potenziellen Attentäter.
Zeit für die 7 Doppelgänger.
Dann kommt auch noch, und das ist jetzt natürlich saudoof für dich, dann kommt auch noch John F. Kennedy, denn JFK hat nämlich die Schnauze voll von deinem Regime. Und er will dir das Geld streichen, denn der sagt, hey, warum unterstützen wir mit 50 Millionen einen skrupellosen Diktator auf Haiti, der sich selbst damit bereichert und bekanntlich ja auch nicht dafür zuträglich ist, dass die Region stabiler wird und damit der Kommunismus von vornherein keinen Nährboden findet. Glücklicherweise für dich lebt John F. Kennedy aber nicht besonders lang, denn der wird ja bekanntermaßen erschossen. So, was machst du am Tag des Attentats von John F. Kennedy?
Ja, ist eine gute Frage. Entweder das Salz in die Wunde reiben, hallo Amerika, ihr könnt mir gar nichts mehr, euer Präsident ist tot, oder so tun, als ob man trauert.
Weder noch, du behauptest, dass du für das Attentat verantwortlich gewesen seist, weil du nämlich John F. Kennedy mit einem Voodoo-Fluch belegt hast. Das teilst du öffentlich mit.
Ich vergaß.
Und damit willst du sagen, dass du jeden töten kannst, egal wie mächtig und egal wie weit weg und ja, egal wie gut geschützt. Du bist Baron Samedi, du bist derjenige, der entscheidet, ob jemand lebt oder stirbt.
Das ist eine verdammt gute Strategie, verdammt nochmal.
Und weißt du, was das Absurde ist? Es funktioniert.
Natürlich
funktioniert. Die Gelder fließen wieder.
Natürlich,
du kriegst wieder deine 50 Millionen pro Jahr. Es ist einfach absurd, dass diese Geschichte, also diese ganze, dein ganzes Leben ist einfach so voller Absurditäten, wo du dir denkst, es kann nicht sein, und dann kommt nochmal was drauf.
Echt verrückt, wie Leute da mitmachen. Also klar, die Leute, die unter einem Diktator leiden, die können am wenigsten was dagegen tun, außer man startet so eine neue Revolution, aber das funktioniert ja meistens eher weniger, aber das von außen, wie du schon sagst, ne, das wird einfach, okay, scheiße, der Kavudu, hier ist unser Geld, hier ist unser, weiß ich nicht, wir gucken weg. Du machst das schon, wenn er uns nicht sieht, sehen wir uns auch nicht. Ja.
Also ich glaube jetzt nicht, dass die USA das Geld wieder gezahlt hat, weil sie diese Voodoo-Geschichte geglaubt hat, das glaube ich nicht. Aber ich glaube halt, die werden es einfach vergessen haben und die werden halt einfach nach dem Tod von JFK mehr zu tun gehabt haben, als jetzt irgendwie zu überlegen, ob die jetzt diese 50 Millionen da nach Haiti bezahlen oder nicht. Ja, aber du hast jetzt schon etwas vorweggenommen, denn du wirst natürlich nie in Ruhe gelassen. Es gibt 1964, gibt's Rebellen, die nennen sich Jeune Haiti, also von Französisch Junges Haiti. Mhm. Das sind alles Menschen, die aus Haiti in die USA geflohen sind. Und die wollen die Revolution, die wollen so eine klassische Guerilla organisieren und setzen auch über nach Haiti. Also wollen es im Vorbild von Fidel Castro in Kuba oder halt Che Guevara in Kuba, die wollen eine schöne Guerilla-Revolution nach Haiti. Ja, haut aber nicht hin, weil für Guerilla brauchst du halt bergiges Gebiet und du brauchst Unterstützung von Bauern, die dich ja dabei, also die dir ja dabei helfen, auf die bist du ja angewiesen. Gibt es in Haiti beides nicht. Also von daher haut diese Revolution nicht hin. Diese Jeune Haiti, diese Guerilleros, die sind also relativ schnell weg und du wärst dann nicht der du wärst, wenn du das nicht martialisch ausnutzen würdest. Und zwar lässt du die Leiche des Guerilla-Führers am Flughafen Haiti ausstellen, sodass jeder, der nach Haiti kommt und von Haiti weggeht, an dieser verwesenen Leiche am Flughafen vorbeiläuft.
Das ist, ja, fassungslos, ey, wirklich.
Es ist halt echt schurkendumm, ne? Also es ist eigentlich, deine Geschichte hat nichts mehr mit dem Helden zu tun. Naja, also soll ich dir noch ein paar witzige Details, also wir wollen ja diese Folge auch so ein bisschen zu Halloween veröffentlichen, deswegen dachte ich mir ein bisschen Horror, ein bisschen...
Immer her damit.
Bisschen Grusel kann ja nicht schaden. Es gibt Neuwahlen, diesmal kriegst du nur 99,9% der Stimmen, aber lässt sich dafür als Präsident zum Präsidenten auf Lebenszeit ernennen, also immerhin.
Ach, ja gut. Das ist dann diese eine Person, die dagegen gestimmt hat.
Genau.
Dann ist es so.
Richtig. Und ab jetzt sagst du, dass du ein geistiges Wesen bist, dem Kugeln nichts mehr ausmachen könne. Und ab jetzt kokettierst du offiziell, dass du die Reinkarnation von Baron Samedi bist. Hier sagst du auch, dass du zum Beispiel mit den Toten sprechen kannst. Und jetzt behauptest du auch, dass du deine Feinde zu Zombies machst. Und angeblich lässt du dir die Köpfe von deinen politischen Gegnern bringen, weil du glaubst, dass du dir damit deren Intelligenz einsaugst. Ja.
Also, wie du schon sagtest, ne, muss man echt auf den Kopf gefallen sein, damit sowas passiert. Und ich meine, ist ja ihm so mehr oder weniger passiert, indirekt.
Genau.
Holla die Waldfee.
Und es ist eigentlich egal, ob du selbst daran glaubst oder nicht, weil du hast es einfach geschafft, in deinem Staat eine Mischung aus Terrorstaat, fundamentalistischem Voodoo und einem Personenkult zu etablieren. Das heißt, dein Volk soll denken, dass du, also Papa Doc, ist Haiti. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Haiti und Papa Doc. Und so sorgst du zum Beispiel auch dafür, dass das Vater Unser in Haiti zum Doc Unser im Präsidialpalast wird.
Natürlich. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
Deswegen ist es so, dass ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um auf dein Ende hinzuweisen, denn auch du bist nur sterblich.
Wie
auch
jetzt?
Wenn du das nicht denkst. Ja, deine Gesundheit wird schlechter, du bist der Diabetiker. Und du musst deine Nachfolge regeln. Du hast einen Sohn, das ist ein verzogener, dicker Playboy, der halt auch wie in so Diktaturen klassisch halt deine Nachfolge übernehmen muss, ob er will oder nicht.
Auch da wieder eine Parallele zu Nordkorea irgendwie, ne?
Genau, ja. Und der heißt dann Baby Doc. Du bist Papa Doc, er heißt Baby Doc, genau. Du stirbst 1971 und Baby Doc wird dein Regime 15 Jahre weiterführen. Und bis heute leidet das Land eigentlich unter deiner Diktatur, denn du hast es halt ausgebeutet, du hast es schwer gebeutelt. Und wir hatten ja ganz am Anfang der Folge schon drauf gesprochen, dass auch diese ganze Bandengewalt und die ganze internationale Gewalt, also 2021 ist zum Beispiel auch ein Präsident erschossen worden, von dem auch gesagt wurde, dass er mit diesen Banden gemeinsame Sache gemacht hat und da korrumpiert war und was weiß ich. Aber jedenfalls ist es halt so, dass du eigentlich mit zum großen Teil dafür verantwortlich bist, dass Haiti zu einem Armenhaus im Karibikraum geworden ist und dass du einfach mit maßloser Selbstbereicherung und kompletten Größenwahn dein Leben gelebt hast. Und was ich halt besonders spannend finde an deinem Leben ist, dass ja alles darauf hingedeutet hat, dass du ein sehr intelligenter, offener, großzügiger und den Menschen helfen wollender Held wirst und dann geht einfach alles in den Bach runter und es wird einfach nur noch skurril.
Es ist ganz, ganz schlimm, weil, wie du schon sagst, ne, man erwartet, dass da jetzt Aufschwung kommt, ne, dass es jemand nach oben geschafft hat, der jetzt hier voll einmal aufräumt und zwar im positiven Sinne und einmal hier klar Schiff macht und es wird alles gut, es wird alles besser, hurra, Papa Doc. Und dann am lustigsten finde ich, also lustig in Anführungsstrichen, finde ich es auch nur, dass er durch eine Krankheit scheinbar durchgedreht ist oder durch seine Krankheit. Und es ist, ich bin echt fassungslos. Das ist sowas habe ich, ey, wir machen jetzt 5 Jahre Heldendumm. So einen Charakter hatten wir noch nicht. Wir hatten schon durchgedrehte Charaktere, die irgendwas aus der, irgendwelche Himmelswesen und Höllenwesen da gehabt haben, irgendwie mit denen, die immer wieder mal gesprochen haben und da durchgedreht sind und dann Millionen von Menschen gestorben sind. Aber so nachhaltig dieses Chaos zu verbreiten und, oder verbreiten jetzt nicht direkt, ne, aber Chaos schaffen und dass es sich anhält oder dass es anhält und einfach nicht besser wird, tut ein bisschen weh irgendwo ganz tief in der Seele. Ne?
Ja, also es ist halt irgendwie, es ist halt so skurril, dass schon ein paar Sachen dabei sind, wo ich auch bei der Vorbereitung echt schmunzeln musste, weil ich mir gedacht habe, krass, jetzt denkt er wirklich, dass hier so ein Voodoo-Halbgott ist. Aber es ist eigentlich keine witzige Geschichte. Es ist eigentlich eine sehr ernste Geschichte, auch eine Geschichte, die den eigentlichen Respekt verdienen sollte. Aber ich denke halt, wenn man gerade über so Super-Schurken auch mal so ein bisschen ironisch herzieht, dann nimmt man denen ja auch ein bisschen so eine gewisse Art von Macht über ihr eigenes Handeln. Weißt du, was ich meine? Also wenn man sich über so Super-Schurken halt so lustig macht, dann denke ich, heißt es ja nicht, dass man damit irgendwie die Opfer verhöhnt von diesen Diktaturen oder Betroffenen von den Verbrechen, sondern dass es ja auch irgendwie darum geht, aufzuzeigen, wie skurril und größenwahnsinnig und korrumpierbar Menschen sind ab dem Zeitpunkt, wo sie mal Macht haben.
Genau. Ja, absolut. Und vor allem im besten Fall lernt man daraus. Also jetzt, gut, wir beide lernen jetzt aus dieser Geschichte was, wird uns wahrscheinlich im Leben nicht weiterbringen, weil wir nicht an dieser Machtposition sein werden. Ne? Aber wie du schon sagst, ne, das ist so. Aber dann wiederum, aber guck mal, du hast eine gute Person an der Position und die dreht einfach durch, weil ein Schalter irgendwie geflippt ist und die Person sich gefühlt selber lobotomiert hat mit Diabetes.
Das ist schon, ziemlich krass, ja. Also das finde ich auch, Ich hätte noch ein paar mehr skurrile Details am Ende nennen können, aber da dachte ich mir, ja, irgendwann ist immer gut.
Ja, nee, aber ey, Hammergeschichte. Vielen lieben Dank, weil das ist, also ich habe selten so viel Kopf geschüttelt in unseren Geschichten bei uns im Podcast, weil es gibt immer verrückte Leute und jetzt bevor du dich damit beschäftigt hast, hast du den auf dem Schirm gehabt? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich habe wirklich nur in Vorbereitung für unsere Folge für das Voodoo-Museum, da habe ich halt Voodoo gegoogelt und dann halt einfach mal geguckt, was es da noch so für Sachen gibt, die damit, oder für Geschichten gibt, die damit irgendwie einhergehen. Und da bin ich halt eben auf die Geschichte von Papa Doc gestoßen. Und da dachte ich ehrlich gesagt, dass der halt Voodoo nur so ein, zwei Mal für sich verwendet hat, so ein bisschen. Weißt du, es gibt ja auch Regime überall auf der Welt, die dann halt christliche Religionen benutzen, um ihre eigene Macht zu legitimieren oder irgendwie sowas. Und da fand ich es halt schon irgendwie absurd, dass es da jemanden gibt, der die Voodoo-Religion benutzt. Aber es ist halt wirklich in Haiti extrem wichtig. Also 90% sind halt synkretisch Voodoo-katholisch. Das ist schon, ist ja auch eine gewisse Zahl.
Ja, das ist, und das meine ich nämlich, es gibt so viele Personen, die irgendwie die Weltgeschichte nachhaltig verändert haben. Also es, wie gesagt, es ist Haiti ein kleiner Teil der Welt jetzt, aber irgendwie trotzdem, ne, es ist das Land hätte vielleicht mega aufblühen können und wäre, weiß ich nicht, Exporteur für irgendwas gewesen und es wäre ein tolles Reiseland oder sowas und jetzt ist es halt das, was es ist, weil der Typ durchgedreht ist, ne? Und ich finde sowas, deswegen, Philipp und ich haben mit dem Podcast angefangen, so immer so ein bisschen mit dem Gedanken, hey, es sind so Geschichten, die hören wir ganz, ganz selten und oder Persönlichkeiten, von denen man nie was hört, außer man begibt sich in diese Sparte so ganz tief irgendwo rein. Und ich finde, sowas wäre halt cool, wenn man sowas früher im Geschichtsunterricht gehabt hätte, weißt du? So, wenn man jetzt nicht immer, also gerade speziell in Deutschland, war es bei mir typisch Zweiter Weltkrieg und die Nachfolgen davon, gefühlt über alle Klassen hinweg. Aber wenn mir jemand erzählt hätte, hier, guck mal, hier ist ein Land untergegangen, weil ein Typ durchgedreht ist und plötzlich angefangen hat, auf Todesengel zu machen, hätte Geschichte im Unterricht auch viel, viel mehr Spaß gemacht.
Möglicherweise. Hast du da noch Fragen dazu, lieber Daniel?
Nee, ich finde, du hast mir sehr, sehr viel schon erstmal Ideen quasi in den Kopf gesetzt, wo ich überhaupt nachrecherchieren kann für andere Folgen, für andere Charaktere, die ich mal irgendwo mal angehen kann. Aber Voodoo war tatsächlich bei mir noch nicht auf dem Radar. Aber wer weiß, was es sonst noch für, ich nenne es mal, entweder Religion oder irgendwelche Geschmacksrichtungen davon gibt, wo Leute, ja, speziell wurden, sage ich jetzt mal. Also vielen lieben Dank, echt geile Geschichte.
Immer wieder gerne, vielen Dank für die Einladung.
Und vor allem, was ich halt am allergeisten finde, ihr macht ja bei euch im Podcast, ihr macht diese Museen, die zwar für sich allein stehen, cool sind und irgendwelche coolen Sachen machen, ne? Hier, was war das, Mäusefallmuseum zum Beispiel.
Genau.
Fand ich mega geil. Und ihr habt echt coole Themen in den Podcasts, in den Museen selbst. Aber zu jedem Museum gibt es auch eine Geschichte, wie jetzt auch hier, ne? Gibt es irgendwo eine Geschichte, die da aneckt. Und das ist immer schön, wenn man so über kleine Themengebiete irgendwie neue Sachen findet, die man entweder spannend, interessant oder einfach schrecklich abstoßend findet.
Genau. Die Faszination kann ja sowohl positiv als auch negativ begründet sein. Aber genau, das ist wohl richtig.
Dann machen wir hier einen Cut und wie gesagt, für alle, die hier zugehört haben, auf jeden Fall bei Bitte nicht anfassen reinhören, denn das lohnt sich.
Das war Heldendumm. Eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk. Mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History-Telling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.